Morgen, liebe Gemeinde. Philipper 1, 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Und der Titel der heutigen Predigt lautet: Muss ich sterben, um zu leben? Ja, als Christen werben wir ja oft damit, dass Christus das Leben ist. Wir sagen den Menschen, dass sie doch zu Christus kommen sollen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und das ist auch völlig biblisch so. Wir sollen das echte Leben, also Christus, verkünden. Aber welches Leben ist damit eigentlich gemeint? Das Leben hier und jetzt auf der Erde? Das ist die Frage. Wir werden heute zwei Gruppen betrachten. Einmal die Griechen, die Hedonisten, die in Apostelgeschichte und im Korintherbrief beschrieben werden. Und dann werden wir uns Paulus ansehen, als zweite Gruppe. Hedonismus, das ist etwas, was aus dem Griechischen kommt. Es bedeutet das Streben nach der höchstmöglichen Befriedigung der eigenen Wünsche im irdischen Leben. Also volle Konzentration auf das Leben im Hier und Jetzt. Was nach dem Tod kommt, ist unwichtig im Hedonismus. Nun, der Hedonismus wurde gewissermaßen da geboren im Griechischen Reich, im Weltreich. Und die Bibel behandelt es, das Thema. Das griechische Weltreich ist ja ein Musterbeispiel dafür, dass der Mensch mit seiner selbst erdachten Weisheit versucht, die Welt zu erklären, im Gegensatz zur von Gott geoffenbarten Weisheit, die gegeben ist von Gott in der Bibel, die ein Mensch sich nicht ausdenken kann. Das griechische Weltreich war ja ein Reich, das viele Gelehrte hervorgebracht hat. Das prägt ja viele weltliche Denker bis heute noch, auch bei uns in Europa. Und an den Gymnasien und Hochschulen sind ja viele griechische Philosophen Pflichtlektüre und auch viele Statuen griechische und schmücken unsere Universitäten. Nun, zur Zeit des Wirkens Jesu und der Apostel Jesu Christi, da gab es das griechische Weltreich nicht mehr. Da wurde es schon durch das römische Weltreich abgelöst. Allerdings, diese Prägung des Hedonismus war in Griechenland natürlich noch verankert und wurde von den Römern auch übernommen und natürlich auch von uns in Europa. Wir sind auch stark hedonistisch geprägt. Und als Paulus als von Gott auserwählter Apostel für die Heiden nach Griechenland kommt, begegnet er diesem Hedonismus, diesem Denken. Und das werden wir uns ein bisschen anschauen, wie sich dieses Denken auf die Gläubigen in Korinth ausgewirkt hat und wie Paulus dann versucht, das zu korrigieren, ihren Blick weg vom Irdischen aufs Himmlische wieder zu lenken. Ja, das ist schon wichtig für uns, das Thema, weil wir ja in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber auf der anderen Seite gibt es doch noch Krankheit und Tod und Schicksalsschläge. Und das ist ja eine Konfrontation, das passt ja nicht zusammen, der Wohlstand mit der Schwachheit, der Krankheit und dem Tod. Und die Frage ist, wie sollen wir damit umgehen? Das widerspricht sich ja. Und kann es aber sein, dass die Nöte und die Schwachheit und die Krankheit und der Tod ein Gewinn für uns sind, für uns die Gläubigen, ein Gewinn. Und dass der Tod erst das wahre Leben zum Vorschein bringt, müssen wir nicht sterben, um zu leben. Also das so der Leitfaden für heute und wir gehen dann in den Bibeltext hinein, in die Apostelgeschichte, Kapitel 17, wo Paulus nach Athen kommt, griechische Hauptstadt, Nach seiner klassischen Vorgehensweise ging er zuerst in die Synagogen, versuchte die dort lebenden Juden dann zu überzeugen von Christus. Aber als dann weltliche Griechen hörten, dass da jemand ist, der etwa eine neue Lehre gebracht hat, etwas, was sie noch nicht kannten, dann heißt es in Apostelgeschichte 17, in Vers 19 folgendermaßen: Und sie nahmen ihn und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre sei, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, so wollen wir nun erfahren, was das sein soll. Alle Athener nämlich, auch die Ausländer, die sich dort aufhielten, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen oder zu hören. Ja, diese Beschreibung, mit was die Athener ihre Zeit verbrachten, zeigt etwas von ihrer Lebensweise. Also Arbeitsstress schien nicht unbedingt ein großes Thema zu sein. Es ging eher gelassen zu, war wichtiger zu philosophieren. Und es ist bis heute noch ein wenig so. Und Paulus predigt ihnen dann den wahren Gott und Messias auf dem Areopag. Das war ein erhöhter Felsen in Athen, auf dem der Hohe Rat in Athen, also die Weisesten der Weisen, tagte. Und auf diesem Platz predigt ihnen Paulus Gott und den wahren Messias. Und da heißt es dann im Vers 34, im selben Kapitel: Da sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysus, ein Mitglied des Areopags, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Das Evangelium spaltet also, wie überall. Es kommen allerdings nur einige zum Glauben, einige wenige in Athen. Die griechischen Philosophen und Gelehrten sind sozusagen zu weise für das Evangelium. Paulus erklärt ja den Korinthern später, dass menschliche Weisheit ein Hindernis für den Glauben an Jesus Christus ist. Korinth war 80 Kilometer entfernt von Athen. Im ersten Korintherbrief sagt er: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Disputiergeist dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben. Also Athen mit dem Areopag war eher ungeeignet, das Wort des Evangeliums aufzunehmen. Zu weise. Und nachdem Paulus dann Athen verlässt, kommt er in Apostelgeschichte in Kapitel 18, also im nächsten Kapitel, nach Korinth. Und hier gibt es dann doch eine beträchtliche Zahl von schwachen und verachteten Menschen, die das Evangelium bereitwillig aufnehmen. Gott sagt zu Paulus in der Apostelgeschichte 18, Vers 9, spricht Gott zu Paulus durch ein Gesicht und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, also in Korinth. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate da selbst und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und da entstand dann die Gemeinde zu Korinth, und später im Korintherbrief sagt Paulus den Korinthern: Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adelige, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Ja, nun, obwohl es sich ja um Verachtete und Schwache handelte in Korinth, ließen sie sich leider von den Starken und Edlen mit der hedonistischen Philosophie beeinflussen. Leider. So wie die Gelehrten auf dem Areopag über die Auferstehung gespottet hatten, so ließen sich auch die Korinther als Gläubige beeinflussen und im Glauben an die Auferstehung weich machen. Dieser Spott über die Auferstehung nagte an ihrem Glauben an die Auferstehung und so glaubten sie nicht mehr fest an die Auferstehung nach dem Tod. Und Paulus ermahnt sie dann in Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes, ab Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden sei, wie sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Gibt es wirklich keine Auferstehung der Toten? So ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist also unsere Predigt vergeblich, vergeblich auch euer Glaube. Etwas weiter dann in Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten aller Menschen. Also die Korinther tendierten eher zu glauben als Gläubige, als Christen tendierten sie eher zu glauben, im Grab würde alles enden. Das ist eine klassische Irrlehre, vor allem unter den Gelehrten dieser Weltzeit. Es gibt nichts nach dem Tod. Und das hat natürlich fatale Auswirkungen auf mein persönliches Denken und auf meine Lebensweise im Hier und Jetzt, wenn ich nicht an die Auferstehung glaube. Denn kurz gesagt, wenn man das nicht glaubt, dass es nach dem Leben, nach dem Tod ein Leben gibt, dann lebt man nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, so wie es Paulus in Vers 32 sagt. Oder nimm dir in diesem Leben alles, was du bekommen kannst, setz dich durch, du musst dich selbst lieben, denn nachher ist alles vorbei. Die einzige Chance hier. Es gilt dann praktisch so erfolgreich und so stark wie möglich zu sein. Und dieses hedonistische Denken, das die Korinther von den Gelehrten übernommen hatten als Gläubige, das hatte jetzt in ihrer Nachfolge Früchte gebracht, negative Früchte, fleischliche Früchte, die beschrieben werden kapitelweise im 1. Korintherbrief. Paulus sagt ihnen sogar, und ich, meine Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit geistlichen, sondern als mit fleischlichen Menschen, als mit Unmündigen in Christus. Nimmt man das Kapitel 1 bis 3, das hatten wir schon behandelt in einer Predigt, da ging es um Gruppenbildung, um Menschen, um Verherrlichung von menschlicher Weisheit. In Kapitel 4 haben sie sich überhoben, sogar über Paulus hinweg. Und es ist klar, wenn man sich nur auf dieses Leben konzentriert, dann will man ja jetzt etwas darstellen. Also kommt Überheblichkeit ins Spiel. Ganz anders hat unser Herr Jesus Christus dem Widersacher in der Wüste widerstanden, als er ihm alle Weltreiche zeigte und angeboten hatte. Es gehört alles dir, wenn du mich anbetest, sagte er zu ihm. Und Jesus entschied sich zuerst, den Weg des Leidens zu gehen und danach erst die Herrlichkeit. Die Korinther wollten jetzt die Herrlichkeit, weil sie glaubten ja nicht an einen danach. In Kapitel 5 ist die nächste fleischliche Frucht, die aus dem Hedonismus hervorbringt, Unzucht in der Gemeinde und fehlende Gemeindezucht. Es ist ja viel zu zeitaufwendig und zu schwierig, sich mit Sünde in der Gemeinde auseinanderzusetzen. Das Leben ist zu kurz dazu. Wir tolerieren das eher und hatten sich sogar noch aufgebläht, das zu tolerieren. In Kapitel 6 dann werden sie ermahnt, dass sie sich gestritten haben, sogar vor weltlichen Gerichten. Und das ist klar, wenn ich das Maximum aus meinem Leben herausholen will, dann unter Umständen bis vor Gericht. Und das mit Brüdern. Und hier handelte unser Herr auch ganz anders. Er ließ sich ungerecht behandeln. Er, der heilig war, ließ sich unter die Sünder rechnen und trug unsere Schmach und Schande. Danach kam die Herrlichkeit. Die Korinther wollten ihr Recht hier und jetzt in diesem Leben, jetzt und gleich haben. Kapitel 7 dann. Chaos in Sachen Ehefragen. Treue in der Ehe ist ja nur möglich, wenn man auch sich den schwierigen Zeiten unterordnet. Was soll es aber bringen, wenn ich nur darauf bedacht bin, in diesem Leben so gut wie möglich zu leben? Ja, dann lasse ich mich doch lieber scheiden und mache, was ich will. Und auch hier handelte Jesus Christus anders. Denn als Petrus ihn dreimal verleugnete, blieb er treu. Wir sind seine Braut und er liebt uns. In Kapitel 8 missbrauchten die Korinther ihre Freiheit im Glauben auf Kosten von Brüdern und Geschwistern mit schwächeren Gewissen. Was kümmern mich die Schwachen, wenn es doch um meinen Bauch geht, um das Hier und Jetzt? Und auch hier handelte Jesus anders. Denn als sie zu ihm sagten, steig herab vom Kreuz, tat er es nicht. Er gebrauchte seine Allmacht nicht, sondern er blieb schwach um unseretwillen. In Kapitel 9 muss dann Paulus seinen Aposteldienst vor den Korinthern verteidigen. Und in Kapitel 10 geht es um Götzendienst beim Mahl des Herrn. In Kapitel 11 Emanzipation der Frau in der Gemeinde. Was sollen uns die von Gott gegebenen Stellungen bringen? Machen das Leben noch unnötig kompliziert. Viele Diskussionen. Wir wollen doch es so angenehm wie möglich haben. Im Hier und Jetzt. Alle sind gleich. Denn die Stellungen werden so lange ja bestehen bleiben von Gott, solange wir noch in diesem Leben sind. Ja, und in Kapitel 12 bis 14 missbrauchten sie schließlich ihre Gaben, die sie von Gott bekommen hatten, um sich selbst darzustellen und selber zu dienen und nicht dem Leib Christi, so wie sie eigentlich gedacht waren. Und in Kapitel 15 dann schließlich der Unglaube an die Auferstehung. Wir sehen also, dass diese Konzentration auf das Hier und Jetzt völlig fleischliche Früchte zum Ausdruck bringt. Ganz klar. So wirkt sich ihr Lehre auf unser Denken und schließlich auf unser Handeln aus. Das geht immer so. Also pure Egoisten waren das. Menschen, die stark, gesund, berühmt und erfolgreich sein wollten. Also eben das, was Gott verworfen hat, das Edle dieser Welt. Ja. Und dann kommen wir jetzt, nachdem wir gesehen haben, wo das Problem lag, schauen wir uns jetzt an im Korintherbrief, wie Paulus versucht, das zu korrigieren. Nämlich wieder mit Lehre, aber diesmal mit Wahrheit. Nicht mit Irrlehre, sondern mit von Gott geoffenbarter Wahrheit. Das ist dann im ersten Korintherbrief ab Kapitel 15 ab Vers 34. Das ist jetzt eigentlich das Kostbarste aus der heutigen Predigt. Da sagt Paulus: Werdet ganz nüchtern und sündiget nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Aber wird jemand sagen, wie sollen die Toten auferstehen? Mit was für einem Leibe sollen sie kommen? Und klar, nicht, wenn der Leib verwest ist, im Grab, nichts mehr da, mit was soll er auferstehen? Du Gedankenloser, was du siehst, also wenn du Samen siehst auf dem Feld, wird nicht lebendig. Der Same wird nicht lebendig. Es sterbe denn. Also es gibt erst neues Leben, wenn der Same stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen oder von einer anderen Frucht. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar einen jeglichen Samen seinem besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das der Menschen, anders das Fleisch vom Vieh, anders das Fleisch der Vögel, anders das der Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper und anders der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch den Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und es wird auferstanden unverweslich. Es wird gesät in Unehre und es wird auferstanden in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferstanden in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistiger Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistigen Leib. So steht es auch geschrieben. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geiste. Aber nicht das Geistige ist das Erste, sondern das Seelische. Danach kommt das Geistige. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch wird das Verwesliche nicht ererben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und so weiter. Dann kommt dann die Entrückung. Vers 54. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Ja, mit was für einem Leibe sollen wir aufstehen, wenn er verwest ist? Nun, es wird ein geistiger Leib sein. Und Paulus erklärt ihnen, es gibt kein echtes Leben ohne Tod. Zuerst muss das Unvollkommene sterben, damit das Herrliche kommen kann. Und Gott hat für diesen Prozess des Sterbens sogar in der Natur Beispiele gegeben. Das Weizenkorn haben wir gehört. Wenn das gesät wird in die Erde, es zerreißt, es gibt sich hin, es stirbt und daraus kommt der neue Spross, das neue Leben. Das kann man auch bei den Jahreszeiten beobachten, nach dem Winter, wenn alles tot ist, wenn dann wieder alles sprost und blüht und grünt und das Leben zurückkehrt und die Vögel, die Zugvögel auch wieder Nahrung finden und leben können. Das hat Gott so gemacht. Das ist interessant für uns als Erinnerung. Also es ist notwendig, alt und krank und schwach zu werden und schließlich sogar zu sterben, damit das Herrliche kommen kann. Und Paulus sagt in Philipper 1, 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre sogar. Ja. Und wenn dich heute jemand fragen würde, ob du bereit wärst zu sterben, würdest du mit Freude ja sagen. Nun, je schwächer, die Sterne haben ja einen verschiedenen Glanz, haben wir gehört. Und die Gläubigen, die werden auch unterschiedlich leuchten. Wir werden nicht alle gleich sein. Die einen werden mehr leuchten als die anderen. Jetzt ist die Frage, wer wird mehr leuchten? Und ich glaube, je schwächer und je krankheitsgeplagter und je gedemütigter das Leben hier auf Erden ist, umso herrlicher wird der Glanz in der Ewigkeit sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel viele Menschen, die mit einer Behinderung geboren sind, und wir sehen sie an und denken uns, wir bemitleiden sie. Und wenn dieser Mensch dann im Glauben sein Leben hier auf Erden hinter sich lässt, dann glaube ich, dass der mehr leuchten wird wie ich in der Ewigkeit. Denn er wurde weitaus mehr geprüft im Glauben als jemand, der gesund ist. Und wenn man dann junge Menschen ansieht, die strotzen ja so vor Kraft, nicht? Und haben einen starken Eigenwillen, haben viele Ziele und wollen noch viel verwirklichen. Dann sieht man zum Beispiel alte Menschen an, die Welt bald verlassen werden und dem Herrn begegnen werden, stellt man zwei Dinge fest. Sie sind körperlich schwach, alt und krank geworden, aber im Geiste sind sie still und genügsam geworden. Es ist kein Trachten mehr nach Weisheit und Kraft und Herrlichkeit im Hier und Jetzt da, sondern es ist eine gewisse Schlichtheit des Herzens vorhanden. Es ist etwas Kostbares vor Gott. Das Leben mit all seinen Schwierigkeiten hat sie still gemacht und ruhig und den Geist lieblich geformt. Und den Unterschied merkt man zum Beispiel, wenn man mal einen Vorgesetzten hatte, der vielleicht so um die 60 ist, und mal einen Vorgesetzten so vielleicht um die 35, 40. Dann wird man den Unterschied gleich merken, dass der Jüngere rein sachlich bezogen Profit und der Ältere, der guckt auch ein bisschen auf den Menschen. Ja, das fällt einfach auf. Sein Geist wurde geformt durch das Leben. Natürlich sind alte Menschen auch noch Sünder, aber die Grundeinstellung hat sich geändert. Dieser himmlische Mensch, der in der Ewigkeit leben wird, wird mit einem geistigen Leib und der in älteren Geschwistern praktisch schon Zeit hatte heranzureifen, den haben wir ja schon bei unserer Wiedergeburt jeder bekommen. Christus in euch, sagt Paulus. Und die Wiedergeburt ist ja richtig übersetzt von oben geboren, also vom Himmel her. Fleisch und Blut werden das Himmelreich nicht erben, das bleibt hier auf der Erde. Der Mensch, der von oben geboren wurde, der geht auch wieder hinauf. Also kann man das sehen. Das Weizenkorn stirbt, das Neue wird leben. Nun, Paulus war ein Mensch, der sein ganzes Leben dafür opferte, also den Gläubigen zu dienen. Er richtete sein Leben im Hier und Jetzt auf das Leben nach dem Tod aus, um dort so viel oder um so viel Frucht wie möglich für die Ewigkeit zu bringen. Er starb täglich, sagt er, für die Belange der Gläubigen. Ja, schließen möchte ich mit einem Vers von Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 31. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wer nimmt Anstoß und ich entbrenne nicht? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Amen.